Heute Abend haben wir ein Vorrecht. Es ist immer ein Vorrecht, wenn wir Gottes Wort hören. Aber wir dürfen sozusagen einen Gastredner haben. Und doch ist er kein Gast unter uns. Und zwar ist er ein meiner Söhne. Das ist Donovan. Und heute Abend wird er aus Psalm 63 eine Bibelarbeit halten. Und ich freue mich darauf. Übrigens, er und Danica fliegen in die USA zurück für das weitere Halbjahr in ihrem Studium. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Danke für die Lieder, die wir gesungen haben. Dein Weg, nicht meiner, Herr. Wir freuen uns auf dein Wort. Wir bitten, dass du zu uns sprichst durch dein unfehlbares, inspiriertes Wort. Im Namen Jesu. Amen. Amen.
Ja, ich freue mich auch, wieder unter euch zu sein. Ich durfte letztes Semester ein Fach nehmen, der hieß Homiletik, und da wurde uns beigebracht, wie wir am Wort dienen dürfen. Und ich habe auch darum gebetet, dass ich auch Gelegenheiten haben werde, wo ich auch praktische Erfahrungen sammeln darf. Und dann habe ich auch meinen Vater gefragt, was er davon halten würde, wenn ich vielleicht über meinen Winterferien jetzt auch an Bord dienen dürfte. Und er meinte ja. Und dann hat er letzte Woche gefragt, ob ich auch diesen Mittwoch dazu bereit wäre. Und ich habe mich sehr gefreut. Letzte Woche war ja Silvester. Und wenn wir zurückschauen auf die vergangenen 2 Jahre, dann hört man oft, dass die richtig schwer waren, dass die voller Fehler waren, voller Probleme. Auch viele von uns hatten verschiedene Kämpfe, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und wenn wir auch nach vorne gucken, erwarten wir auch, dass es nicht unbedingt besser wird. Ich glaube, viele von uns wissen das auch, und viele von uns werden immer Probleme in unserem Leben haben, Kämpfe in unserem Leben. Und ich glaube, alle von uns haben Kämpfe, ist egal, ob du noch in der Schule bist, oder vielleicht bist du auf Arbeitssuche, oder vielleicht brauchst du auch noch Genehmigung, um hier in Deutschland zu arbeiten. Oder vielleicht kann es sein, dass jemand in deiner Familie gesundheitliche Probleme hat. Das kann echt schwer sein. Oder vielleicht leidest du selber, hast selber gesundheitliche Probleme. Und es kann echt schwer sein, mit diesen Problemen umzugehen. Und vor allem, wenn wir diese Probleme haben, können wir auch in diese Falle fallen, dass wir unsere Beziehung zu Gott vernachlässigen, dass wir vielleicht dann uns auf diese Probleme konzentrieren, dass wir dann uns nicht mehr auf Gott so verlassen, wie wir uns verlassen sollen. Und heute wollen wir uns mit dem Leben von einer Person beschäftigen, der auch mit einer sehr heftigen Kampf zu tun hatte und dennoch seine Erfüllung in Gott gefunden hat. Und wie Papa schon gesagt hat, werden wir die Textstelle Psalm 63 betrachten. Ihr könnt eure Bibeln direkt dazu aufschlagen. Und in der Bibel gibt es verschiedene Genres, und in den Psalmen gibt es auch halt einen Dialog, ein einseitiges Dialog an Gott. Und David betet jetzt in diesem Psalm zu Gott. Und wie ich schon gesagt habe, hat er einen ziemlich heftigen Kampf in seinem Leben. Wenn wir im Kontext gucken, in 2. Samuel 15, sehen wir, worum es hier ging. Wir können 2. Samuel 15, Verse 1 bis 4 kurz durchlesen, und dann sehen wir ein bisschen Kontext, was ist hier passiert, wieso war David in der Wüste. Ich lese die ersten 4 Verse. 2. Samuel 15, Verse 1 bis 4. Danach aber geschah es, dass Absalom sich Wagen und Pferde verschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und Absalom machte sich am Morgen früh auf und stellte sich neben dem Torweg auf. Und es geschah, wenn jemand einen Rechtsstreit hatte, so dass er zum König vor Gericht kommen musste, so rief ihn Absalom zu sich und fragte ihn: Aus welcher Stadt bist du? Antwortete er dann: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. So sprach Absalom zu ihm: Siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Und Absalom sprach: Oh, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme. der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und hier sehen wir, dass David ist ja noch König in Israel und Absalom, sein Sohn, hat sich da an dem Tor gesetzt. Und damals, zu den Zeiten, saßen die, die Einfluss auf den Leuten hatten, die Richter auch am Tor. Also sind diese Menschen reingekommen in die Stadt und Absalom hat sie herbeigerufen und dann hat er versucht, ihre Treue von David wegzunehmen, von seinem Vater wegzunehmen und dann die Treue auf sich zu ziehen. Und er hat denen halt versprochen, dass es denen gut gehen würde, wenn er Entscheidungen treffen dürfte. Und dass es David egal sein würde. Und so hat er über Zeit auch diese Loyalität von den Menschen in Israel genommen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen würden, würden wir dann auch sehen, wie David dann fliehen muss und in die Wüste fliehen muss. Und David ist halt König gewesen, König von ganz Israel. Und trotzdem musste er auf einmal in die Wüste. Wenn wir jetzt wieder zu Psalm 63 aufschlagen. Jetzt ist David, der gerade eben König war, in der Wüste von Israel, wo es nichts gibt. Und er muss jetzt, er redet jetzt mit Gott. Und jetzt werden wir sehen, wie er mit Gott redet. Was ist ihm wichtig in seinem Leben? Ich werde die Verse jetzt durchlesen, Verse 1 bis 12. Und während ich durchlese, werde ich auch diese Verse aufteilen und dann werden wir die nochmal langsam durchgehen und betrachten. Also erstmal Verse 1 bis 6 zeigen uns Davids Streben nach Gott. Psalm 63, Verse 1 bis 6. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir, in deinem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke... bevor wir weiterlesen, wollte ich noch sagen, dass die nächsten drei Verse sich dann über Davids Erinnerung an das Werk Gottes halten. Verse 7 bis 9. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachtsinne über dich, denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Und dann sind die letzten drei Verse, Verse 10 bis 12, Davids Zeugnis seiner Befreiung von seinem Kampf. Wie wir wissen, war er in dieser richtig schweren Lage, und er war in der Wüste und war halt jetzt nicht mehr König über Israel. Und dann zu der Zeit, wo er diesen Psalm geschrieben hat, ist das noch nicht passiert, aber er prophezeit und gibt davon auch Zeugnis, wie er befreit sein würde. Und wie wir dann sehen in Samuel, wenn wir das lesen würden, können wir dann sehen, dass das auch passiert ist. Verse 10 bis 12. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird geschafft. Jetzt werden wir nochmal den Psalm von Anfang langsam durchgehen und ich werde versuchen, euch zu zeigen, wie... was das wirklich für uns bedeutet und wie wir das in unserem Leben wirklich anwenden sollen. Also wir fangen in Vers 2 an. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. David zeigt seine persönliche Beziehung zu Gott, indem er, O Gott, du bist mein Gott, sagt. Wir haben einen Gott, der gleiche Gott, den David hier angebetet hat, der auch eine Beziehung mit uns haben möchte. Wir haben diesen Vorrecht, auch in seiner Familie sein zu dürfen. Und wir dürfen auch Gott unser Gott nennen. Und David, auch in dieser sehr schweren Zeit, versteht das auch und will diese Beziehung auch pflegen. Und wie wir auch gelesen haben, O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Also, obwohl David gerade eben aus seinem Königreich rausfliehen musste und obwohl er so viele Probleme hatte, wahrscheinlich hatte er kein Essen dabei und wahrscheinlich ging es ihm ziemlich schlecht, hat er nicht daran gedacht und er hat auch nicht darum gebeten, Herr, bitte gib mir Essen oder andere Sachen, sondern er betet wirklich oder er sucht Gott auch früh. Und in der Schlachterübersetzung steht hier früh. Nicht jede Übersetzung hat das. Einige Übersetzungen übersetzen diesen Vers: Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Also er erwähnt es gar nicht, dass es früh ist. Aber obwohl es ein bisschen unterschiedlich ist, bedeuten die beide grundsätzlich das Gleiche. Dass David wirklich Gott sucht und mit einem solchen Engagement ihm sucht, dass er bereit ist, früh am Morgen sich mit ihm zu treffen und diese Beziehung zu pflegen. Wenn wir weiterlesen in Vers 2, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir. Davids Erwähnung von Seele und Fleisch bezieht sich auf das ganze Leib, auf den ganzen Leib. Es zeigt, wie David Gott mit seinem ganzen Leben sucht und nicht nur irgendwie mental zustimmt, ja, ich will dem Herrn dienen, aber ich werde nichts machen, sondern er will dem Herrn mit seiner Seele und mit seinem Fleisch. Und das Ende von Vers 2 sagt, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Ich glaube, manchmal ist, wenn wir Probleme in unserem Leben haben, merken wir auch, dass wir erst dann zu dem Herrn gehen wollen mit unserem Problem. Oft sind diese Probleme hilfreich, dass wir dazu motiviert werden. Wir merken dann, wie wir wirklich Gott brauchen. Das sehen wir auch, wenn wir zum Beispiel Gebetsanliegen sammeln, wie wir auch später tun werden, dass die meisten Sachen, die aufgezählt werden, Probleme sind oder Kämpfe, oder Leiden. Und meistens nicht Sachen, wo wir preisen und so weiter. Und so geht es auch David. Er ist in dieser Wüste, er hat diese schwierige Zeit und er erkennt auch seine Not und geht auch zu dem Herrn mit seiner Not. Und ja, das liegt daran, weil wir, wenn wir diese Kämpfe haben, auch unsere Not verstehen. Wir verstehen, wie abhängig wir von Gott sind. Wir vertrauen vielleicht auf uns selber und denken zum Beispiel, dass wir irgendwo arbeiten und wir haben seit Jahren schon da gearbeitet und von heute auf morgen können wir unseren Job verlieren und dann wird uns auf einmal klar, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, wir müssen uns auf Gott verlassen. Und David war dann noch ein größeres Beispiel, er war König von ganz Israel und trotzdem wurde er von heute auf morgen zu niemand in Israel. Auf einmal war er nicht mehr König, auf einmal musste er sich über Essen kümmern und hatte nichts. Und wir können aber, und das hat auch David verstanden, unsere Sicherheit in Gott finden. Obwohl David sich an anderen Sachen konzentrieren hätte können, auf körperliche Nöte, stellt er Gott an erster Stelle und früh am Morgen oder ernstlich am Morgen sucht er Gott und konzentriert sich darauf und sucht wirklich seine Erfüllung in dem Herrn. Und das sollten wir auch tun. Warum sollten wir unsere Zeit damit verbringen, uns auf unsere Probleme zu konzentrieren und darüber zu denken, wie schwer unsere Kämpfe sind? Wäre es nicht viel besser, wenn wir einfach in unserem Leben diese Kämpfe dem Herrn abgeben würden und uns darauf fokussieren würden, dass der Herr uns helfen kann? Und das ist viel wichtiger und es ist viel besser, wenn wir uns darauf konzentrieren, als wenn wir uns auf unsere Probleme konzentrieren. Wenn ihr diesen Vers kennt, die Söhne Korahs haben in Psalm 42, Vers 2 auch ein Vers, was so ähnlich klingt. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Und das zeigt auch wirklich, ich weiß nicht, ob ihr, ich würde einen Hund als Beispiel nehmen, gesehen habt, der viel rumgerannt ist und wie er so richtig, richtig nach Wasser sich sehnt. Und dieses Bild haben wir, natürlich ist es für die in Israel ein bisschen vielleicht relevanter, wenn ein Hirsch erwähnt wird, sehen wir, wie ein Tier nach Wasser lechzt und so sollte unsere Seele auch nach Gott lechzen. Und ich glaube, dass dieser Parallelvers auch wirklich gut Davids Situation und Davids Priorität auch zeigt, dass er wirklich nach dem Herrn in seiner Seele lechzt. In Vers 3 nennt David den Grund dafür. Wieso fokussiert er sich auf den Herrn? Wieso will er diese Beziehung mit dem Herrn pflegen? Dass er selbst in dieser sehr schwierigen Moment, in der er gerade ist, nach Gott sucht. Und es ist, weil er Gott erfahren hat. Wir lesen in Vers 3, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. David denkt zurück an seine Erfahrung mit Gott. Zu Davids Zeit gab es noch keinen Tempel. Er wollte ja den Tempel bauen, aber dann wollte Gott es für seinen Sohn aufbewahren. Aber David hat sicherlich auch in der Stiftshütte auch seine Beziehung mit Gott gepflegt und diese Herrlichkeit erfahren und die Macht, die Gott hat. Und wo er jetzt nicht da war, wo er diese Gemeinschaft mit dem Herrn haben dürfte, hat er trotzdem danach gesehnt. Er wollte diese Herrlichkeit von Gott erfahren. Er wollte die Beziehung mit ihm suchen und auch ihn erleben. Und er hat daran gedacht, auch in seiner Schwierigkeit. Und warum sucht David Gott? Weil er auch Gott gesehen hat. Wenn wir weiterlesen, am Anfang von Vers 4 sagt David, denn deine Gnade ist besser als Leben. David hat Gott in seinem Leben so eine hohe Priorität gegeben, dass es für ihn besser war, sich auf Gottes Gnade zu konzentrieren, als auf seine Probleme, auf seine Nöten. Und es sollte auch für uns in unserem Leben viel wichtiger sein, dass wir wirklich uns auf den Herrn konzentrieren. Er ist viel wichtiger, unsere Beziehung zu ihm ist viel wichtiger, als diese körperliche Bedürfnisse oder unsere menschliche Sicherheit durch unsere Arbeit oder durch andere Sachen, die Erfüllung, die wir in Beziehungen suchen. Oder vielleicht sind es für manche Noten in der Schule, die man gerne holen würde. Oder dass man vielleicht Lob von Vorgesetzten bei der Arbeit bekommt. Es kann für jede Person anders sein, aber wir sollten wirklich verstehen, dass die Priorität Gottes Gnade ist und dass das viel wichtiger ist als unser Leben. Lass uns die zweite Hälfte von Vers 4 und dann auch Vers 5 weiterlesen. Meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um diese Antworten zu suchen. Nummer 1, meine Lippen sollen dich rühmen. Weil Gott wichtiger ist als Davids Kämpfe, lobt er Gott, auch wenn er in Not ist. Und er sagt auch, oh, will ich dich loben mein Leben lang. Also solange du lebst, wirst du Gründe haben, Gott zu loben. Manchmal sind wir in einem Problem und wir denken nur an diesem Problem und wir verlieren vielleicht unsere Sicht und merken und denken vielleicht, dass es nichts gibt in unserem Leben, wofür wir dem Herrn loben dürfen. Aber das stimmt gar nicht. Solange wir leben, haben wir Gründe, um den Herrn zu loben. Wir können uns immer über Gott rühmen. Das heißt nicht, dass unsere Probleme unbedingt gut sind. Das heißt nicht, dass die Kämpfe, mit denen wir zu tun haben, gut sind, dass wir uns darüber rühmen sollen. Aber wir dürfen an Gott denken und wir dürfen, so wie David hier schreibt, ihn loben unser Leben lang. In deinem Namen meine Hände aufheben. Das ist vielleicht für uns ungewohnt. Das sieht man gar nicht bei uns in der Gemeinde. Aber Spurgeon sagt dies. Die Hände wurden erhoben in Anbetung, Freude, Danksagung, Arbeit und Zuversicht. Das sind alle verschiedene Situationen, in denen die Hände damals erhoben wurden. Und ich glaube, wir können auch verstehen, dass diese ganzen Situationen, also wir können unsere Hände erheben, auch wenn wir in Kämpfen sind. Vielleicht ist es Anbetung, also auch wenn wir in Kämpfen sind, können wir dem Herrn preisen und wir können unsere Hände da erheben oder wir können uns über ihn freuen, wir können ihm Dank geben, wir können auch diese Zuversicht haben und unsere Hände erheben, indem wir uns darauf oder daran denken, wie der Herr zu uns treu ist. Wir lesen weiter in Vers 5. Vers 5 zeigt, wozu die Suche nach Gott letztlich führen wird. Wir lesen, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. In unserer westlichen Welt halten wir Fett und Mark nicht für erstrebenswert, aber MacArthur erklärt, dass es sich dabei um kostbare Bankettspeisen handelt. Also können wir es nochmal lesen, meine Seele wird satt wie von kostbare Bankettspeisen und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wir werden wirklich diese wahre Erfüllung finden von Gott, wenn wir uns auf ihn werfen. Wir haben ja in den ersten Versen gelesen, wie David sich auf den Herrn wirft. Und jetzt kommt er zu dem Punkt in Vers 5, wo er jetzt sagt, wie es seine Seele geht jetzt, nachdem er das gemacht hat. Er ist voller Jauchzens, weil er diese Erfüllung hat. David beginnt diesen Abschnitt mit dem Aufruf, dass er Gott ernsthaft mit seiner Seele sucht, und er beendet ihn mit der Feststellung, dass seine Seele sehr zufrieden ist. Der letzte Satz in Vers 6 zeigt, dass unsere Reaktion auf die Zufriedenheit, die wir in Gott finden, immer Lob sein sollte. Wenn wir uns auf den Herrn vertrauen, werden wir erfahren, dass er uns wahre Zufriedenheit gibt. Wir müssen nicht mehr uns über unseren Arbeitsplatz Sorgen machen, den wir vielleicht verloren haben oder den wir unbedingt brauchen, da wir wissen, dass der Herr für uns sorgen wird. Und wir sollten ihm auch dafür preisen, als Beispiel. Oder in deinen Problemen. Wenn wir diesen Problemen den Herrn abgeben und wenn wir, anstatt uns über unsere Probleme Sorgen zu machen, an ihn denken, werden wir Grund haben, ihn zu preisen und ihm Lob zu geben und diese Erfüllung wirklich in ihm finden. David gibt uns Zeugnis davon, wie er, als er in Schwierigkeiten war, auf den Herrn vertrauen hat und ihn gesucht hat. Das hört sich wirklich optimal an, und ich glaube, die meisten von uns oder alle von uns würden sogar sagen, dass wir das auch machen würden wollen. Aber es hört sich vielleicht auch unerreichbar an. Ziemlich schwer. Wie können wir Gott auf so eine Art und Weise vertrauen? Wie können wir in diesen Problemen, die im praktischen Leben so schwer sein können und die für uns so wichtig sein können, einfach auf dem Herrn abgeben und wirklich stattdessen diese Beziehung mit dem Herrn zu suchen? Und in den kommenden Versen, in Versen 7 bis 9, zeigt David dann, wo er sein Vertrauen findet. Wo er Vertrauen findet, um auf dem Herrn zu vertrauen und auch den Herrn zu suchen, wenn er in so einer schwierigen Lage ist. Verse 7 bis 9. In Vers 7 sagt David, dass er, oder in diesen Versen zeigt David seine Erinnerung an das Werk Gottes. Er guckt zurück auf dem, wie der Herr in seinem Leben gewirkt hat. Und in Vers 7 sagt David, dass er sich an das Wirken Gottes erinnert. In Vers 8 erklärt er, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und in Vers 9 gibt er Zeugnis von dem Ergebnis der vollen Hingabe an Gott. Wenn wir Vers 7 lesen: Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwinden, Nachtwachen nachsinne über dich. Wieso kann David sich auf den Herrn werfen, auch wenn er mit so vielen Kämpfen zu tun hat? David liegt hier in seinem Bett, und zu der Zeit hatten sie keine Uhren, aber sie hatten Nachtwachen, und die Nachtwachen wurden auch ersetzt, und so konnten sie halt ein bisschen Zeitgefühl haben. Und David liegt hier auf seinem Bett abends, und anscheinend ist es ziemlich spät abends, in den Nachtwachen, und er sagt trotzdem, dass er an dem Herrn gedenkt. Und wie können wir an dem Herrn gedenken, wenn wir auch so viele Kämpfe in unserem Leben haben? David war in so einer schweren Not, aber hat trotzdem an ihn gedacht. Und es kommt davon, dass wir uns auf dem Herrn vertrauen können, wenn wir zurückschauen auf dem, wie der Herr in unserem Leben schon gewirkt hat. Ja, Verse 8 und 9 geben dann Zeugnis. Vers 8: Denn du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. David sinnt darüber nach, wie Gott ihm in der Vergangenheit geholfen hat, und über seine Zeiten der Gemeinschaft mit Gott. Du bist meine Hilfe geworden, und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. In dieser Gemeinschaft unter dem Schatten seiner Flügel. Diese Meditation oder dieses Nachsinnen ermöglicht es ihm, Freude zu haben, obwohl sein Sohn versucht, ihn zu töten. Das ist erstaunlich und sehr vorbildlich für uns. Als Anwendung: Stellt euch vor, ihr kriegt einen Anruf, und eure Mutter hat euch angerufen, und sie weint, sie ist traurig, und sie kann am Anfang nicht sagen, was sie auf dem Herzen hat, weil sie so arg weint. Und dann sagt sie endlich, dass sie heute beim Arzt war und dass sie Krebs hat und dass es tödlich sein soll. Wie soll man in so einer Problem, in so einer schweren Last, in so einer schweren Kampf die Erfüllung in dem Herrn finden? Wir können auf Sachen in unserem Leben, auf dem Zeugnis, wie der Herr in unserem Leben schon gewirkt hat, Wir können darüber nachsinnen, wir können daran denken. Vielleicht sieht man im Moment nicht, wie der Herr durch diese Situation wirkt, wie der Herr seine Treue zeigt, wie der Herr mit uns ist. Aber wenn wir zurückschauen auf unserem Leben oder vielleicht auf anderen, ihre Leben, die wir kennen, die Zeugnisse von anderen, sehen wir und können wir sehen, dass der Herr immer treu ist und dass er immer richtig handelt und auch uns hält. Und auch wenn wir in einer Situation sind, wie David, wo er vielleicht nicht verstanden hat, wie der Herr durch diese Situation gearbeitet hat oder was der Herr damit bewirken wollte, kann er trotzdem diese Freude haben, die er hat. Weil er darüber nachsinnt, wie der Herr in der Vergangenheit zu ihm war und, ja, und die Gnade, die der Herr ihm schon gezeigt hat. Wir lesen in Vers 9, an dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Das ist so ein Bild von David, wie er und von uns. Wenn wir in so einer Not sind, dann werfen wir uns auf den Herrn. Dann können wir nicht mehr von alleine stehen und wir verstehen, dass wir halt uns nicht mehr auf uns selbst vertrauen können und dass wir ihn brauchen. Und David schreibt hier, an dir hängt meine Seele. Wir hängen uns an dem Herrn und wir hängen uns an dem Herrn, aber der Herr lässt uns nicht einfach nur hängen, sondern er hält uns aufrecht mit seiner rechten Hand. David denkt über Gottes Wirken in seinem Leben. Er wirft sich auf den Herrn und der Herr nimmt ihn auf. Ich würde euch dazu ermutigen, das nächste Mal, wenn ihr einen solchen Kampf in eurem Leben habt, wo ihr vielleicht nicht verstehen könnt, wie der Herr dadurch wirken will, wie er dadurch arbeiten will, dass ihr einen Moment nehmt, um darüber nachzusinnen, wie der Herr schon in eurem Leben gewirkt hat oder in dem Leben von denen, die um euch herum sind, die auch ihre Zeugnisse weitergegeben haben von der Treue des Herrn. Und denkt daran und findet eure Freude darin, da ihr wisst, dass der Herr auch durch diese Situation arbeiten wird. Nachdem David seine Erfüllung in Gott gefunden hat, vertraut er, dass der Herr ihn auch dafür belohnen wird. Er schaut auch nach vorne. Er ist ja noch in der Wüste. Er hat die Erfüllung in dem Herrn gefunden, wie wir in Vers 5 gelesen haben. Aber trotzdem hat er noch diese Schwierigkeiten in seinem Leben. Und dann lesen wir in Verse 10 bis 12 weiter, dass David dann ein Zeugnis davon gibt, von etwas, was noch nicht passiert ist. Aber wir wissen jetzt, dass es passiert ist. David gibt Zeugnis davon, wie er dann von diesem Kampf befreit wird, von diesem Kampf, unter denen er gelitten hat. Im letzten Abschnitt prophezeit David, dass Gott ihn aus seinem Kampf gegen die Verfolgung durch seinen eigenen Sohn befreien wird. Verse 10 und 11. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. In diesem letzten Vers spricht David von sich selbst in der dritten Person und erzählt, wie er und alle, die auf Gott vertrauen, sich über Gottes Befreiung von ihrem Kampf freuen werden. Der Gott, der in Davids Zeugnis seine Macht gezeigt hat, ist auch heute unser Gott. Dieses Zeugnis zeigt uns, dass Gott viel mächtiger ist als jeder Kampf, mit dem wir zu tun haben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, um diese Situation nochmal näher anzuschauen in 2. Samuel, aber David wird danach wieder König. Und dadurch zeigt Gott einfach, wie groß er ist und wie er auch mit denen ist, die auf ihn vertrauen. Auch wenn wir vielleicht nicht verstehen können in der Situation, was Gott damit bewirken will, sehen wir auch in diesem Zeugnis von David, dass er, dass Gott auch dadurch gezeigt hat, wie stark er ist. Und wir können auch, wenn nicht anderes, sein Zeugnis nehmen und für unser Leben jetzt anwenden. Und das ist schon ein Segen. Abschließend möchte ich ein paar Anwendungen zusammenfassen. Wir werden alle in unserem Leben Kämpfe haben. Sogar der König von Israel hatte welche. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und trotzdem hatte er Kämpfe. Und diese Textstelle zeigt uns wirklich, wie wir mit unseren Problemen umgehen sollen. Diese Probleme können kleine Sachen sein, wie zum Beispiel ein verpasster Zug, oder es kann eine sehr große Sache wie ein Tod in der Familie. Und wir wissen nicht, wenn wir nach vorne schauen, wie 2022 sein wird, aber wir können uns jetzt auch schon darauf vorbereiten. Wir wissen, dass die Bibel auch oft im Neuen Testament sagt, dass unsere Leben nicht einfach sein werden. Und wir können uns schon darauf vorbereiten, damit wir, wenn diese Kämpfe kommen, und vielleicht habt ihr jetzt schon Kämpfe, an denen ihr denkt, dass wir diese Kämpfe richtig angehen und wirklich auch in diesen Kämpfen uns auf den Herrn fokussieren. Wir sollen nicht über diese Kämpfe nachsinnen oder diese Probleme, sondern wir sollten über Gott und seine Werke in unserem Leben nachsinnen. Die Treue, die er uns schon erwiesen hat. Anstatt über diese Kämpfe nachzusinnen, sollten wir Gott suchen. Wir sollten uns Gott trotz unserer Schwierigkeiten nähern und ihn für den preisen, der er ist. Gott verändert sich auch nicht, wenn wir in diesen Problemen sind. Und wir können ihn immer preisen, er bleibt immer der gleiche. Unsere Beziehung zu Gott ist wichtiger als unser Leben, wie wir schon gehört haben. Die Erfüllung, die durch diese Beziehung kommt, ist auch die einzige wirkliche Erfüllung, die wir finden können. Wir haben vielleicht irgendwas in unserem Leben, was wir gerade als Götzen in unserem Leben haben. Vielleicht sind es unsere Noten in der Schule oder vielleicht ist es unsere Arbeitsstelle oder eine Beziehung, die wir haben in unserem Leben. Und diese Sachen können alle scheitern. Und wenn die scheitern, werden wir halt auch entsetzt werden und werden wir halt Probleme in unserem Leben haben, weil wir die Erfüllung in diesen Sachen gesucht haben. Aber wenn wir die Erfüllung in Gott suchen, wenn wir wirklich uns auf ihn verlassen, er wird auch nicht scheitern. Er kann nicht scheitern, er ist perfekt und allmächtig und er bleibt ewiglich und verändert sich nicht. Und wir werden von ihm auch nicht irgendwie enttäuscht. Gott ist auch unser Schöpfer. Er hat die ganze Welt gemacht und wie ich gerade eben gesagt habe, ist er immer noch der gleiche Gott. Dann können wir auch wissen, dass er allmächtig ist und stark genug ist und wir müssen uns nicht Sorgen machen über manche Sachen, wie zum Beispiel ein Virus hier auf Erden. Obwohl das vielleicht für uns so eine heftige Sache ist, ist das für Gott einfach so klein. Er hat die Welt erschaffen, er hat das ganze Universum gemacht und trotzdem machen wir uns Sorgen, aber wir dürfen uns auf den Herrn verlassen und wir wissen, dass der Herr alles unter Kontrolle hat und müssen uns deswegen nicht unbedingt Sorgen machen. Und wie können wir das im alltäglichen Leben anwenden? Wir können das tun, indem wir unsere Freizeit auch nehmen und damit verbringen, uns über Gottes Treue oder über Gottes Treue nachzusinnen und auch über unsere Gemeinschaft, die wir mit ihm gehabt haben, nachzusinnen. Oder vielleicht auch in dem Moment, wie in den ersten paar Versen gesagt wird, ihn zu suchen, diese Beziehung mit ihm zu pflegen. Ob das in der Bibellese ist oder wenn wir zu ihm reden, wenn wir zu ihm beten, wenn wir ihn preisen, wenn wir diese Beziehung wirklich stärken. Und wir sehen, wie wir auch im Vers 5 gelesen haben, dass das uns diese wahre Freude bringt, dass wir wirklich dadurch erfüllt werden. Schließlich sollten wir daran denken, dass Gott allmächtig ist und uns auch aus jedem Kampf befreien kann. Es gibt nichts in unserem Leben, was nicht unter Gottes Kontrolle steht und wir dürfen uns darauf verlassen. Aber wir wissen auch, dass wir nicht perfekt sind. Also sollten wir uns auch auf den Herrn verlassen und auch um Gnade bitten, im praktischen Leben auch das, was wir gerade gehört haben, anzuwenden. Dass wir wirklich, auch wenn wir diese Probleme im Leben haben, auch richtig handeln, dass wir zu ihm gehen und nicht Hoffnung verlieren und nicht irgendwie an uns denken und an unseren Problemen, sondern dass wir zu ihm gucken und zu ihm schauen. Und dafür brauchen wir auch Gnade. Stellt euch vor, wie viel mehr Freude wir in unserem Leben haben würden, wenn wir alle unsere Beziehung zu Gott an erster Stelle in unserem Leben hätten. Wir können Erfüllung mit Gott finden, trotz unserer Kämpfe.